Herzlichen Dank an Stefan Erlenkötter und Martin Steinmetz für dieses schöne Präludium zum Einstieg in unseren Ostergottesdienst. Guten Morgen und herzlich willkommen. Frohe und gesegnete Ostern. Der Herr Jesus lebt. Er ist vom Tod auferstanden und er lebt. Er ist erfahrbar und uns allen nahe. Ich habe hier eine Postkarte. Darauf steht: Weihnachten ist gegenüber Ostern nur ein Kindergeburtstag. Weihnachten ist gegenüber Ostern nur ein Kindergeburtstag. Und auf der Rückseite steht: Klar ist Weihnachten kein Kindergeburtstag, außer dem von Jesus. Doch was an Ostern geschah, stellt tatsächlich alles andere in den Schatten. Jesus starb, damit wir nicht mehr sterben müssen. So steht es in der Bibel, Johannes 11, Verse 25 und 26. Und er ist vom Tod auferstanden, damit wir den Tod nicht mehr fürchten müssen, sondern uns über ein ewiges Leben freuen können. In diesem Sinne, frohe Ostern! Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, du bist in diese Welt gekommen. Du hast dich ganz klein gemacht und bist als Kind in einem Stall geboren. Gott wurde Mensch. Das haben wir Weihnachten gefeiert. Du bist für uns ans Kreuz gegangen und hast die Strafe für unsere Schuld getragen. Das haben wir am Karfreitag in Stille und in Ehrfurcht vor dir bedacht. Du hast den Tod überwunden. Du bist auferstanden und du lebst. Das dürfen wir heute feiern. Hab Dank, Herr, du allmächtiger Gott. Wir wollen dich heute in diesem Gottesdienst loben. Wir wollen dich feiern. Du bist das Leben und durch dich dürfen wir leben, auch über den Tod hinaus. Amen. Wir hören jetzt die Osterbotschaft in einem Lied. Das Lied steht in unserem Liederbüchern Feiern und Loben unter der Nummer 258. Und im Prinzip hat das Lied 8 Strophen und diese 8 Strophen erzählen die gesamte Osterbotschaft. Wir hören jetzt die Strophen 1, 2, 6 und 8. In unserer örtlichen Tageszeitung konnte man zum Osterfest Anzeigen mit Ostergrüßen schalten. Es gab verschiedene Muster, so wie der nun folgende Text. Da steht dann: Liebe Familie, Pünktchen, 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 bunte Eier, groß und klein, wollen in das Körbchen rein. Doch der Hase lässt's nicht zu, versteckt sie alle gut im Nu. Viele Ostergrüße von Familie so und so. Oder dieser Text. Lieber Pünktchen, 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 endlich ist es soweit. Der Osterhase kommt vorbei. Ein bunt gefülltes Osternest wünschen dir Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich frage mich, ist das die Botschaft von Ostern? Wie beginnen wir normalerweise unsere Ostergottesdienste? Ja, genau. Wir starten so, indem wir uns zusagen, nämlich die echte Osterbotschaft. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Hört euch mal die Video-Ostergrüße einiger Geschwister und Freunde unserer Gemeinde an.
Der Herr ist auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.
Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.
Der Herr ist auferstanden.
Wahrhaftig, er ist auferstanden. Halleluja.
Für das nächste Lied hat unser Popkantor Manuel Schinke Musikerkolleginnen und Musikerkollegen aus verschiedenen Baptistengemeinden in Deutschland eingeladen, mit ihm zusammen das Lied Wonderful Invention of Love zu singen. Alle haben Corona-bedingt den eigenen Part zu Hause per Audio und Video aufgenommen und so entstand das Video zu dem folgenden Lied. Das Lied handelt im übertragenen Sinne davon, die wunderbare Einladung der Liebe Gottes anzunehmen. Der Liebe Gottes, die er durch seinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz für uns starb, gezeigt hat. Auch die Auferstehung, die wir heute feiern, zeigt es besonders. Gott ist uns nahe. Wonderful invention of love.
If you find your heart in need of some attention, someone who's alone with no friends to mention, take the time to tell them about this wonderful invention of love. If you find someone who needs some direction, you lead them out of the bad situation. You'll find out why I'm talking about this wonderful invention of love. Love can tear down the strongest mountain. It can cross the raging sea. Love can clear up the cloudy day and set a troubled heart free. Love can give hope and there's no reason. Love is the reason for the hope. Open your heart and show the world this wonderful invention. Wonderful invention. Wonderful invention of love.
If someone has a problem without a solution, they say they can't take any more confusion. When they call for help, that's the time to share this
wonderful invention of love.
Love can tear down the strongest mountain. It can cross the raging sea. Love can clear up a cloudy day and set a troubled heart free.
Love can give hope and there's no reason. Love is the reason for the hope.
invention, wonderful invention, wonderful invention of love. Wonderful invention, wonderful invention of love.
That can tear down the strongest mountain. It can cross the raging sea. That can clear up a cloudy day and set a troubled heart free.
Love can give hope when there's no reason. Love is the reason for the hope. Open your heart and show the world
this wonderful invention. Wonderful invention, wonderful invention of love.
Love can tear down the strongest mountain. It can cross the raging sea. Love can clear up a cloudy day and set a troubled heart free. Love can give hope when there's no reason. Reason for the hope. Open your heart and show the world
this wonderful invention. Wonderful invention, wonderful invention of
Ich lese uns die Verse zur Auferstehung Jesu aus Markus 16, Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wälzen? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Da gingen sie ins Grab hinein und sahen einen jungen Mann auf der rechten Seite sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an und sie erschraken. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht da die Stelle, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen vom Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Es folgt nun das Lied Morgenstern. Da könnt ihr gern zu Hause mitsingen. Und nach dem Lied hören wir auf die Predigt von Norbert Giebel.
Meine Seele singe, denn die Nacht ist
Den ältesten Auferstehungsbericht, liebe Gemeinde, findet man im Markus-Evangelium. Wir haben ihn gerade gehört. Einige Frauen machen sich auf den Weg zum Grab von Jesus am ersten Tag der Woche, also am Sonntag, sehr früh, bevor die Sonne noch aufging, machten sie sich auf den Weg. Unterwegs überlegten sie, wer diesen großen Stein vor dem Grab wegrollen könnte. Zu ihrer Überraschung finden sie das Grab geöffnet, als sie ankommen. Ein junger Mann im weißen Gewand, ein Engel, ein Bote Gottes, spricht sie an. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten? Er ist auferstanden, er ist nicht hier, sagt er. Geht zu den anderen Jüngern, verkündigt ihnen, dass Jesus auferstanden ist und dass er sie in Galiläa treffen will. Die Frauen sind so erschrocken, so geschockt, so voller Angst, dass sie weglaufen. Wer ahnt denn so etwas? Sie laufen weg, sie fliehen, sie zittern am ganzen Körper. Die Leute würden sie ja für verrückt halten, wenn sie das jemandem erzählen würden. Weil sie solche Angst hatten, erzählten sie niemandem davon. So endet der älteste Bericht von der Auffindung des leeren Grabes. Und offensichtlich hat Markus es ursprünglich so stehen lassen. Vermutlich war das Ende des Markus-Evangeliums. Martin Luther hat es so übersetzt: Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatten sie ergriffen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Kann ein Evangelium so enden? Das Markus-Evangelium geht noch weiter. Ich lese uns die nächsten Verse, Markus 16 ab Vers 9. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie gingen hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie aufs Feld gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. In den ältesten Abschriften, in den ältesten Handschriften sagt man, von dem Markus-Evangelium, die man gefunden hat, fehlt dieser Schluss. Ab dem 2. Jahrhundert dann ist er in den Handschriften ergänzt. Wie kommt das? Eine Möglichkeit wäre, dass Markus wirklich genauso geendet hat, mit diesem Schrecken und der Furcht der Frauen. Dann müsste man sich fragen, warum hat er so geendet? Wollte er uns damit etwas sagen, uns herausfordern, dass wir selber weitererzählen? Oder hatte vielleicht das Markus-Evangelium mal einen anderen Schluss, der dann verloren gegangen ist? Oder kannte Markus noch keine anderen Quellen? Hatte er nichts Schriftliches, nicht sicher, was er jetzt danach noch erzählen konnte? Der sogenannte zweite Markus-Schluss hat 3 Erinnerungen. An 3 Erscheinungen Jesu wird erinnert, die wir aus den anderen Evangelien auch kennen. Er beginnt mit Maria aus Magdala, obwohl gerade vorher, in dem Text vorher, er schon erwähnt hat, dass Maria mit den anderen Frauen am Grab war. Auch Matthäus berichtet, dass Maria, als sie dann vom Grab wegging, Jesus erschienen ist, der Auferstandene, und sie angesprochen hat. Im Johannesevangelium Kapitel 20 finden wir diese Begegnung mit Maria sehr ausführlich, eindrücklich beschrieben. Dann werden da 2 Männer erwähnt, auf dem Land oder zum Land unterwegs. Vermutlich die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus, von denen wir sehr ausführlich im Lukasevangelium lesen, Kapitel 24. Und auch das Letzte, die Begegnung Jesu dann als Auferstandene, als er zu den Jüngern kommt und allen erscheint, wird in den anderen Evangelien ausführlicher berichtet. Es könnte also sein, das wäre eine Möglichkeit, dass Christen im zweiten Jahrhundert, die diese Erscheinungsberichte kennen, dass sie das zusammengefasst haben und ergänzt haben, weil die Erscheinungen sind doch sozusagen der zweite Fuß unseres Osterglaubens. Das leere Grab und dann, dass der auferstandene Menschen erschienen ist. Inhaltlich aber wird im Grunde in dem zweiten Markusschluss weitergeführt, was bereits die Frauen am Grab erleben, was ihnen dort bereits gesagt wird, was ihnen widerfährt. Das eine nämlich der Schrecken und der Unglaube und das andere den Auftrag, es weiterzusagen. Beides spielt auch in diesem zweiten Markusschluss eine Rolle. Dass Jesus auch verstehen könnte, das lag völlig außerhalb dessen, was die Jünger sich vorstellen konnten. Jesus hatte sogar versucht, sie darauf vorzubereiten. Vielleicht haben sie gedacht, ja, am Ende der Zeiten, da wird er auferstehen. Aber doch nie jetzt, hier, in Raum und Zeit, hier und sogar so, dass das Grab leer sein würde. Die Vorstellung einer Auferweckung eines Menschen wie Jesus vor der allgemeinen Auferweckung, vor dem Ende, war für sie so wenig denkbar, dass sie sogar einander nicht mehr glaubten, nicht mehr vertrauten. Da kommt Maria und sagt, sie ist dem Auferstandenen begegnet. Und die Jünger waren total gefangen in ihrer Trauer, in ihren Tränen und konnten ihr nicht glauben. Dann kommen wieder zwei andere und sagen, der Auferstandene ist ihnen begegnet, er lebt. Und die Jünger können es nicht glauben. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, als Jesus den Jüngern begegnet ist, als sie zusammen waren, sich eingeschlossen hatten, zurückgezogen hatten, da fehlte Thomas. Und auch da ist es wieder so, als sie dann Thomas erzählen, dass Jesus da gewesen ist, dass er auferweckt wurde, dass er lebt, der Thomas kriegt das nicht gebacken. Der kriegt das nicht unter der Füße, der kann das nicht glauben. Die Jünger waren wirklich am Ende. Das Kreuz hat für sie das Ende bedeutet. Sie hatten keine Hoffnung, keine Antworten, nichts, was darüber hinausgehen könnte. Sie haben sich eingeschlossen in ihrer Trauer, in ihrer Angst. Alle Nachrichten von Jesus aus zweiter Hand sozusagen, die haben nicht gefruchtet, haben sie nicht getröstet, haben ihnen keinen Halt gegeben. Sie mussten ihn selber sehen, ihm selber begegnen. Jesus hat den Unglauben der Jünger überwunden. Ostern also ist nicht etwa der Glaube in die Welt gekommen, sondern der Unglaube. Das geht doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Das glaubt doch keiner. Margot Käßmann ist vermutlich vielen von Ihnen bekannt, als sie noch relativ jung, noch relativ neu in Hannover Bischöfin war, wurde ihr Unglaubliches erzählt von einem Pastor. Sie bekam einen Anruf, da behauptete jemand, ein Pastor soll sich innerhalb ihrer Kirche während des Gottesdienstes auf der Kanzel nass rasiert haben. Margot Käßmann hat reagiert, wie wahrscheinlich wir alle reagieren würden. Sie selber schreibt das so, sie soll gesagt haben, er hat sich auf der Kanzel rasiert, das glaube ich nicht. Da muss irgendetwas falsch berichtet worden sein. Natürlich nimmt sie dann Kontakt auf mit diesem Pastor und der erklärt ihr dann auf ihre Nachfrage hin, dass genau das der Sinn seiner Aktion gewesen sei. Er hätte tatsächlich am Sonntagmorgen auf der Kanzel Rasierschaum gehabt, einen Pinsel, hätte sich in aller Ruhe den Schaum ins Gesicht gebracht, hätte sich rasiert, in den Spiegel gesehen, mit dem Handtuch alles trocken gemacht und dann hätte er in die Gemeinde geguckt und hätte gesagt, wenn Sie jetzt nach Hause gehen und das erzählen, dann wird jeder sagen, das glaube ich nicht. Und genauso sei es doch Ostern gewesen. Da sind Menschen, die sind dem Auferstandenen begegnet und selbst die, denen man sonst doch vertraut, die man kennt und wo man sagt, also der lügt doch nicht, ich kenne ihn doch, das glaubt man nicht, dass der wirklich auferstanden ist, dass der Herr lebt. Das wollte er damit demonstrieren. Margot Käßmann schreibt noch, dass sie immer noch zweifelt, ob das eine gute Möglichkeit gewesen ist, eine gute Idee, um das zu demonstrieren. Aber da passiert etwas Unglaubliches. Und das glauben auch Menschen nicht so schnell. Ostern und Unglaube gehören zuerst einmal zusammen. Ich finde den Unglauben der Jünger zunächst einmal tröstlich. Sie sind also auch keine Glaubenshelden, nicht irgendwelche Anhänger von Jesus, die im schlimmsten Leid und bei den größten Fragen des Lebens standhaft sind und fröhlich nach vorne gucken. Nein, sie haben Angst, sie ziehen sich zurück, sie wissen nicht weiter, sie haben Zweifel. Die Jünger Jesu können auch nicht einfach irgendwas schnell mal glauben, was sie mit ihrem Verstand nicht fassen können. Sie zweifeln, so wie wir auch zweifeln. Sie müssen überzeugt werden. Sie sind nicht leichtgläubig. Auch das leere Grab allein, auch das beschreibt ja Markus nicht. Die anderen Evangelien erzählen dann, dass die Jünger zum Grab gelaufen sind. Aber selbst das leere Grab alleine hat nicht den Glauben ausgelöst. Wenn man ein leeres Grab sieht, wer kommt denn auf den Gedanken, ach, der ist wohl auferweckt? Die Jünger nicht, obwohl andere ihn schon gesehen haben. Sie konnten es einfach nicht fassen. Das wäre genauso verrückt, als würde sich jemand im Gottesdienst rasieren. Also ich finde das ermutigend, zunächst einmal, dass die Jünger Menschen sind wie wir, traurig, erschrocken und im Leben an so eine Grenze kommen, wo sie auch keine Hoffnung mehr haben. Ich finde es ermutigend, dass sie kritisch waren, weil das mein Vertrauen in ihre Berichte stärkt. So kann ich mich gut im Kreis der Jünger einfinden und sagen, ja, so einer bin ich auch. Der auch kritisch ist, dem es nicht immer leicht fällt oder nicht leicht fällt, irgendwas zu glauben, was er nicht verstehen kann und den Gottes Geist überwunden hat zum Glauben. Jesus lebt nicht, weil wir es denken können. Das konnten die Jünger nicht und das kann ich nicht. Jesus lebt, weil er auferweckt wurde und weil er Menschen begegnet. Denken kann ich das nicht, aber erleben können wir das. Ihm vertrauen. Gottes Geist ist es, der uns überführt vom Unglauben in den Glauben, der uns Erfahrungen schenkt mit Jesus, eine tiefe Geborgenheit schenkt in den Auferstandenen, Hoffnung selbst im Sterben. Der Unglaube der Jünger ist also tröstlich und er ist eine Mahnung. Hier in dem Text, den ich gelesen habe, ist er vor allem eine Mahnung, dass wir uns nicht genauso zurückziehen, genauso feige sind, uns genauso verstecken vor der Welt, trotz unseres Wissens, das wir haben, um Jesus Christus. Erst als die 10 dann am Tisch sitzen, ohne Judas, ohne Thomas, und Jesus in ihren Raum kommt, als sie Mahl halten, man könnte sagen, als sie zusammen gegessen haben oder eine Art Gottesdienst hatten, auf jeden Fall waren sie alle zusammen und da hat Jesus ihren Unglauben überwunden. Da kam er mitten unter sie. Und dann hat Jesus nicht gesagt, ach ihr Armen, was seht ihr alle betrübt aus? Ach, habt ihr so eine Angst? Traut ihr euch nicht raus? Habt ihr denn keinen Glauben? Jesus kann so auch reden, aber hier hat er es nicht getan. Er schalt sie, hat Luther übersetzt. Jesus schimpft mit ihnen, müssten wir übersetzen. Er redet streng mit ihnen. Ein Theologe aus Köln hat es anders übersetzt. Jesus ist stinksauer auf seine Jünger, um diese Emotion, diese Enttäuschung mit rüberzubringen. Warum sitzt ihr hier immer noch so eingeschlossen? Warum seid ihr nicht auf der Straße bei den Menschen? Ein anderer Prediger versucht, diese dringende Ansprache Jesu an seine Jünger so wiederzugeben. Er schreibt, Jesus bemitleidet seine Jünger nicht, er nimmt sie sich zur Brust. Er wirbt nicht um ihr Verständnis, er wird deutlich, er nimmt sie in Pflicht, er gibt ihnen einen Auftrag, nämlich, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das finde ich nun wieder tröstlich und herausfordernd, dass diese Jünger, Menschen wie du und ich, diesen Auftrag bekommen, von Ostern zu erzählen und zu berichten, weiter zu sagen, dass Jesus lebt und auferweckt wurde, dass der Tod besiegt ist und die Sünde gesühnt. Solche ängstlichen Frauen und Männer, Menschen, die dieses Wort von Jesus immer wieder brauchen werden, wachgerüttelt zu werden und in die Welt zu gehen. Die Jünger von Jesus lernen nicht, sich selbst mehr vertrauen, aber sie lernen, Jesus mehr zu vertrauen und sich senden zu lassen in diese Welt. Auch dann, wenn der Glaube nicht groß ist und die Kraft vielleicht nicht groß, aber sich schicken zu lassen, sich senden zu lassen in die Welt, das macht sie zu Aposteln. Jesus hat an seinen Jüngern festgehalten und sie in diese Welt gesandt. Und das tut er auch bei mir und bei Ihnen, bei dir. Jesus hält an uns fest. Und er sagt uns, ich brauche euch. Ich brauche deine Gemeinde, ich brauche deine Gruppe, ich brauche deine Gaben, ich brauche dein Wort, ich brauche deine Liebe in dieser Welt. Geh hin in alle Welt. Ich zähle auf euch. Die ganze Welt soll es erfahren. Jesus lebt. Mit anderen Worten, einmal wird man Ostern feiern, nicht nur hier in Jerusalem und Galiläa, sondern auch in Samarien und Jordanien, in Syrien, in der Türkei, in Griechenland, in Ägypten, sogar in Rom. Ob die Jünger das geglaubt haben? Ich finde das tröstlich und herausfordernd, sich dieser großen Aufgabe zu stellen und Christus in dieser Welt zu beginnen mit dieser Perspektive. Das wird auch nicht einfach in unserem Kreis bleiben. Das muss die ganze Welt wissen. Warum ist Ostern so wichtig? Zum einen ist Ostern wichtig, weil wenn das Grab nicht leer wäre und Jesus nicht auferweckt würde, dann wäre alles, was er vorher behauptet hat, ausgedacht, gelogen. Dann käme er nicht vom Vater und würde zum Vater zurückgehen. Er war ja ein Mensch wie wir. Warum ist Ostern so wichtig? Das Zweite, er ist nicht im Tod geblieben. Darum darf ich heute wissen, er ist bei mir. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es ist gut, dass ich zum Vater gehe, hat er gesagt. Dann kann ich meinen Tröster senden. Dann ist er überall bei uns. Er tröstet, er trägt, er beauftragt, er gibt Kraft, er teilt unser Leben. Warum ist Ostern so wichtig? Weil wir Hoffnung haben über den Tod hinaus. Wir haben bei uns in der Gemeinde gerade Personen, die sehr schwer krank sind. Unter anderem habe ich eine 88-Jährige besucht, die kaum noch essen kann, die im Bett liegt und ihre Hände faltet, nicht mehr aufstehen kann alleine. Sie möchte sterben und sie sagt, sie freut sich so auf die Herrlichkeit. Hoffentlich werde ich bald abgeholt. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann ist unser ganzer Glaube für die Katz. Dann ist er auch nicht hier. Dann haben wir auch keine Hoffnung über den Tod hinaus. Dann gibt es keine Gnade und wir müssen uns selber retten. Die Auferstehung nicht glauben zu können, gehört schon immer zu dieser Botschaft dazu. Dass Jesus lebt, ist nicht etwas, was wir schnell nachvollziehen können. Wir können keine Fotos von ihm zeigen. Aber Jesus zeigt sich allen, die ihn suchen. Das stimmt bis heute. Und allen, denen er sich gezeigt hat, die beauftragt er und sagt, geh nun auch du hin und predige das Evangelium allen Menschen. Denn wer glaubt und getauft wird, dem wird das Heil geschenkt. Wer aber nicht glaubt, der wird verloren gehen. Liebe Gemeinde, an Ostern, der Auferstandene zählt auf uns. Er lebt und das ist ein Grund zur Freude und er beauftragt uns. Er sieht unsere Schwächen, unsere Unfertigkeiten, unsere Fehler. Wir sind nichts besser als diese 12 Jünger es gewesen sind. Aber er zählt auf uns. Er will Botinnen und Boten seiner Auferstehung machen aus uns. Er macht aus zurückgezogenen Gesandte, aus Zweifelnden macht er Glaubende, aus Angsthasen macht er Osterhasen, möchte ich mal sagen. Ich bin häufig bei Freunden zum Essen eingeladen und die haben auf ihrem Esstisch einen Osterhasen stehen, in Gold. Der lächelt und der ist fröhlich und ich möchte gerne so ein Osterhase werden. Nicht unbedingt in Gold, aber ich möchte lächeln und fröhlich sein und ein Bote sein von der Auferstehung Jesu Christi. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.
Ja, wir haben eben in diesem Lied ein gesungenes Glaubensbekenntnis gehört. Und jetzt hören wir noch auf ein gesprochenes Glaubensbekenntnis, gesprochen von einigen jungen Leuten aus unserer Gemeinde. In Wikipedia heißt es zum Glaubensbekenntnis: Ein Glaubensbekenntnis, wie das apostolische Glaubensbekenntnis, benennt die wichtigsten Glaubensinhalte zum Zweck des liturgischen, also gottesdienstlichen Betens und Bekennens. Also die wichtigsten Glaubensinhalte. Dieses Bekenntnis verbindet Christen auf der ganzen Welt miteinander.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.
Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen.
Wir wollen uns unter Gottes Segen stellen. Es segne dich der auferstandene Herr, der den Tod überwunden hat. Er überwinde auch alle Tode in deinem Leben. Er schenke dir Freude und Frieden. Freude, dass du ein Kind Gottes bist. Frieden, dass du in ihm geborgen bist. Der Herr segne dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er gibt dir seinen Frieden. Amen.